In der Predigt geht es heute Morgen um das Gebet und das passt eigentlich sehr gut zu der Aufgabe, die Paten haben und auch Eltern. Wir haben es auch versprochen heute, wir beten für die Täuflinge. Wir beten überhaupt, hoffentlich als Eltern, für unsere Kinder und wir beten auch für andere Leute. Und trotzdem ist es manchmal ganz gut, wenn man sich Gedanken macht, was bedeutet das überhaupt oder warum ist das Gebet so wichtig? Und die Geschichte dazu, es ist ein Gleichnis von Jesus, steht in Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich: Ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort: Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Also, was ist das Gebet? Worum geht's, wenn wir beten? Ich glaube, das Erste wird hier deutlich: Beten ist kein Ritual. Die Frage ist jetzt wieder, was ist ein Ritual? Also Ritual ist zum Beispiel Zähneputzen. Das mache ich halt so, das habe ich mir angewöhnt. Und so irgendwie was, was man sich angewöhnt hat und einfach so macht und nimmer drüber nachdenkt, das ist irgendwie was anderes, wie das, was das Gebet sein soll. Also das Gebet ist nicht einfach nur ein Ritual, irgendwas, was wir halt so machen. Beten ist auch kein Selbstgespräch. Es gibt Leute, die sagen, na, wenn ich so bete, dann werden meine Gedanken wieder geklärt und dann weiß ich, was ich eigentlich will. Das Selbstgespräch ist nichts Schlimmes. Jeder darf vor sich hin brummeln und durch das laute Aussprechen seiner Gedanken irgendwie einen Klärungsprozess herbeiführen. Ist nichts Schlimmes, aber es ist kein Gebet. Wenn ich mit Gott rede, dann ist es kein Selbstgespräch. Beten ist, und ich glaube, das ist das Erste, was man hier aus dem Text mitnehmen kann, ist eine Einstellung. Beten als Einstellung. Wenn man genau hinschaut, dann heißt es, wir sollen unablässig beten. Also unablässig beten heißt immer. Das ist ein dauernder Prozess, der eigentlich, wenn es ideal läuft, nie unterbrochen wird. Ich bin, um das mal in dem Bild zu sagen, immer auf Empfang gestellt Gott gegenüber. Also so mit dem Handy, ich bin ja einer, der das nicht gern dabei hat, aber andere haben es immer dabei und es ist immer auf Empfang. Und so soll es beim Gebet sein. Das bedeutet Gebet, dass die Antenne immer ausgefahren ist und die Verbindung zu Gott immer da ist. Und das meint es, wenn Gebet eine Lebenseinstellung ist. Ich rechne damit, dass Gott mich hört und ich rechne auch damit, dass Gott zu mir redet. Dass es so ganz normale und lebendige Beziehung ist, die durch Gespräch funktioniert. Beten ist eine Einstellung. Und dann ist Beten aber trotzdem neben dieser Einstellung auch das aktive Reden mit Gott. Und da muss ich jetzt wieder auf die hier rüber zeigen, wie vor zwei Wochen schon. Vor zwei Wochen ging es um den Luther, heute geht es um den Brenz. Und ich werde abgehängt. Also für alle, die noch nicht hier waren, ein paar Scherzkekse haben mich da oben hingehängt, weil ich gesagt habe, ich möchte auch mal so wie der Luther und der Brenz in der Kirche hängen als Bild. Das heute kommt es endgültig weg. Also ich habe halt auch nicht so gute Ideen wie die zwei, aber die Idee vom Brenz, das ist der untere mit dem Bart, der Reformator von Schwäbisch Hall, der hat eine super Idee gehabt. Der hat nämlich mal gesagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und meiner Meinung nach ist das der beste Satz, den einer aus Schwäbisch Hall jemals gesagt hat. wahrscheinlich übers Gebet auf Deutsch überhaupt das Beste. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Kürzt zu denen ein paar Sachen, die man bei von der Konfirmation für euch Konfirmande, die ihr euch vielleicht merkt. Ihr dürft auch Dinge vergessen, aber das ist gut, wenn man sich das merkt. Also beten ist reden und jetzt nicht oberflächlich bla bla, sondern vom Herz her reden des Herzens mit Gott. Was ich auf dem Herzen habe, so wie ich es gute Freunde sage, sage ich es auch Gott. Und dann wird das Gebet aufgeteilt. Das erste hat man schon, Dank und Lobpreis, Anbetung. Wir haben Gott Lieder gesungen und auch das ist nicht nur ein Ritual. Wenn Kirchenmusik wirklich geistliche Kirchenmusik ist, dann ist es ein Lob Gottes, dann ist es nicht eine gute Tradition. Also so Beethoven, das ist gute Tradition, trotzdem gute Musik, aber hier in der Kirche, wenn es so ist, wie Gott es will, dann loben wir Gott mit unseren Liedern und mit unserem Gebet, mit unserer Anbetung. Und dann gibt es den anderen Teil, das ist Bitte und Fürbitte und da geht es in der Geschichte drum, dass wir nämlich Gott, wie kleine Kinder, ihre Eltern sagen, was sie wollen, unsere Anliegen mitteilen. Gott freut sich darüber, wenn wir wie kleine Kinder zu ihm kommen und sagen, ich möchte das und das und das von dir. Und das ist der Fokus von dieser Geschichte. Und Jesus ist sich nicht zu schade drum, einen ganz eigenartigen Vergleich zu bringen von einem ungerechten und gottlosen, ungläubigen Richter. Also ist eigentlich ganz witzig, Jesus redet vom Vater im Himmel, er redet von Gott und nimmt als Vergleichspunkt einen Menschen, der selber gar nicht an Gott glaubt und dem alle Menschen egal sind. Ich glaube, wir kennen solche Typen, das ist so die Karikatur von einem Beamten, kein Beamter ist so schlecht wie der hier, der kriegt nur sein Geld als Richter und hat aber keinen Bock, seiner Aufgabe nachzukommen. Und erst recht hat er keinen Bock, sich mit solchen Leuten wie mit so einer Witwe zu beschäftigen. Aber die Witwe kommt jeden Tag und nervt ihn und sagt, jetzt kümmere dich um mein Anliegen. Jetzt endlich musst du was machen, damit ich wieder zu meinem Recht komme. Und irgendwann ist dem so zu blöd, dass er sagt, na gut, jetzt bearbeite ich halt deinen Fall. Ich glaube, wir Eltern, wir kennen das auch bei unseren Kindern, die sagen, wir wollen jetzt endlich dorthin in Urlaub oder wir wollen das und das von dir, ein Geschenk, irgendwas, jetzt mach doch endlich. Und vielleicht haben wir das auch schon erlebt als Eltern, dieses Gemecker, das führt irgendwann dazu, dass man nachgibt, obwohl man es eigentlich nicht will. Und dieses eigenartige, unlogische Verhalten von Menschen, das nimmt Jesus als Vergleich und sagt, wenn schon ungerechte und unfähige, inkompetente Menschen dazu bereit sind, die Bitten von anderen zu erfüllen, dann ist es bei Gott, der uns liebt, doch umso mehr der Fall. Also eigentlich finde ich das schon, ist ähnlich wie beim Gebet, da sagt er, obwohl die Menschen böse sind und ihren Kindern was Gutes geben, und obwohl die Menschen böse sind, geben sie ihren Kindern was Gutes, bei Gott ist es noch viel mehr so, weil er uns liebt. Und um das geht's hier. Wenn wir Gott in den Ohren liegen und wenn wir ihm sagen, was uns wichtig ist, was wir von ihm wollen, dann antwortet er auch. Weil er uns liebt. Nicht, weil wir ihn nerven, sondern weil er uns liebt. Und das ist unsere Aufgabe, die wir haben als Kinder Gottes, dass wir täglich, hier steht sogar nachts und tags, Gott in den Ohren liegen und sagen, hey, mir ist dieses Thema wichtig, mir ist diese Person wichtig, bitte greif da ein, schenk du Veränderung. Und Gott ist gerecht und er will seinen Kindern antworten. Wie sieht die Antwort eigentlich von Gott aus? Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind bei dem Thema Gebetserhörung. Gott antwortet auf mein Gebet. Hier heißt es, Antwort bedeutet, dass er dafür sorgt, dass wir schnell zu unserem Recht kommen. Also die Antwort von Gott heißt nicht einfach wie ein Automat, wir schmeißen was rein und unten kommt was anderes raus, was wir irgendwie so schon mit gerechnet haben, sondern Gebetserhörung heißt, dass Gott uns zu unserem Recht verhilft. Was ist unser Recht als Christen? Was ist unser Anspruch? Wie antwortet Gott? Gott antwortet so, dass er uns seine Sicht auf die Dinge gibt und dass er uns durch seinen Heiligen Geist leitet und dass unser ganzes Denken und unser Glauben und unser Leben von ihm geprägt und verändert wird. Ich hoffe, dass ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr für Dinge betet und dass ihr dann plötzlich merkt, Gott sieht das so oder Gott sieht diese Person so. Wir wollen ja immer, dass das Wetter gut ist und dass alles glatt läuft. Aber wenn wir Gott die Dinge hinlegen, dann ist er auch frei und souverän, das anders zu lösen und andere Dinge uns zu schenken, als die, die wir vielleicht erwartet haben. Wenn wir uns auf Gott einlassen und ihm das sagen, was uns beschäftigt, müssen wir auch damit rechnen, dass er anders antwortet, als wir das denken. Aber wir dürfen ganz fest damit rechnen, dass er tatsächlich handelt und dass er nicht einfach sagt, es ist mir egal, wie es den Menschen geht. Ich finde eine Geschichte immer noch toll. Ich habe die schon mal erzählt, aber ich erzähle sie nochmal, weil ich finde, dass das exemplarisch zeigt, wie Gott handelt. Es gibt den bekannten Theologen Augustin und der hat nicht an Jesus geglaubt und die Mutter, die wollte immer, dass er zum Glauben an Jesus findet. Und sie wollte auch, dass er zu Hause bleibt und nicht in die ganz schlimme Stadt Rom zieht. Also Rom war damals so schlimm wie Berlin oder so. Das finden wir ja auch ganz schlimm. Oder wie New York oder so. Eine ganz schlimme Großstadt, wo das Übel und wo das Unrecht herrscht. Da sollte der nicht hin, der Augustin. Sie hat gebetet, die Mutter Monika hieß die, Gott schenkt, dass mein Sohn Augustin nie nach Rom geht. Und er war dann ein junger Mann und was hat er gesagt? Ja, ich gehe nach Rom. Ich möchte dort studieren. Das heißt, Gott hat dieses Gebet von ihr nicht erhört. Aber das tiefer liegende und wichtigere Gebet von der Mutter von Augustin war, dass ihr Sohn zum Glauben an Jesus kommt. Und er ist dann in Rom, also dort, wo es drunter und drüber geht und wo es nur ganz üble Dinge gibt, dort ist er zum Glauben an Jesus gekommen. Und es zeigt, wie Gott handelt. Wir müssen ihm sagen, was wir auf dem Herzen haben. Und wir dürfen ihm auch unsere Vorstellungen sagen. Wir dürfen Gott auch Vorschläge machen. So wollen wir es. Machst du so und nicht anders. Aber wir dürfen das dann Gott hinlegen und sagen, kümmer du dich so drum, wie es deinem Willen entspricht und mach du was Gutes draus. Und manchmal, ich hoffe, dass es jeder mal erlebt hat, kriegen wir das mit, wie Gott so handelt. Dass er nämlich auf Wege, die vielleicht ein bisschen krumm erscheinen und nicht so ganz gerade, dann doch seinen Willen durchsetzt und wir merken, das war gut, wie er gehandelt hat. Insofern die herzliche Einladung, mit Gott zu reden. In Lob, Anbetung, aber auch in der Fürbitte und in der Bitte. Gott freut sich, wenn wir ihm alles sagen. Wir können uns die Witwe zum Vorbild nehmen. Wir dürfen Gott die ganze Zeit mit unseren Dingen behelligen. Und er ist nie genervt. Wir sind irgendwann genervt von Leuten, die immer was von uns wollen. Gott ist nie genervt von uns. Sondern im Gegenteil, er freut sich, wenn wir Tag und Nacht mit ihm im Gespräch sind. Amen.